Herzlich willkommen hier bei uns in der Ecclesia-Gemeinde in Göttingen. Ich freue mich riesig, euch willkommen heißen zu dürfen. Wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Falls du mich nicht kennen solltest, ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich total, mit euch etwas teilen zu dürfen, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat für uns heute Abend. Ich glaube, es ist immer gut, in das Haus Gottes zu kommen und zwar mit Erwartung. Nicht aus Gewohnheit, weil du zum 937.000. Mal einfach kommst und es so gewohnt bist, Mittwochabends bin ich da, Sonntagmorgen bin ich da, dann habe ich meine Kleingruppe, wie auch immer, sondern dass wir kommen mit einem Herzen voller Erwartung, weil Gott spricht. Gibt es jemanden in diesem Raum, der das glaubt? Spricht Gott noch heute? Auch viele Hände gehen hoch, preis den Herrn. Das ist eine gute Voraussetzung auch für mich heute Abend, der ich vom Wort Gottes etwas teilen darf mit euch. Wie wunderbar. Wisst ihr, als ich heute Morgen betete so nach meiner stillen Zeit und auch noch gar nicht klar war, worüber ich heute Abend eigentlich sprechen soll, kam mir ziemlich schnell im Gebet ein Gedanke bzw. ein Begriff in den Sinn, über den ich nachdenken musste. Und ich habe das Empfinden, dass ich das zum Thema der heutigen Predigt machen soll. Ich werde euch den Begriff gleich verraten. Wisst ihr, was ein komisches deutsches Wort ist? Folgendes. Wurzel. Sag mal bitte Wurzel. Wurzel. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Und je öfter man dieses Wort sagt, umso komischer wird es irgendwie, oder? Für meine Ohren zumindest, okay? Wurzel. Was für ein komischer Begriff. In der Pflanzenwelt sind Wurzeln unentbehrlich, oder? Wissen wir alle. Denn sie sind ein Organ zur Nahrungsaufnahme für die Pflanzen. Sie nehmen Wasser und Stoffe aus dem Boden auf, um die Pflanzen bis in die Blätter und bis in die Früchte hinein mit allem Notwendigen zu versorgen. Zusätzlich sorgen Wurzeln für Stabilität, oder? Indem sie tief in die Erde ragen und manche Pflanzen vernetzen sich sogar unterhalb der Erde mit anderen Pflanzen, um stabil zu sein, nicht weggeweht zu werden von irgendeinem Wind, einem Sturm, was auch immer. Sie verflechten sich. Es gibt den Begriff auch in der Anatomie. Unsere Haare haben Wurzeln, unsere Nerven haben Wurzeln. Und hier kommt jetzt ein Begriff, der bei dem einen oder anderen wahrscheinlich unschöne Erinnerungen wach werden lässt. Hör mal gut zu. Wurzelbehandlung. Schon mal eine gehabt, ja? Wurzelbehandlung. Unsere Zähne haben Wurzeln. Und wenn mit diesen Zähnen irgendetwas nicht stimmt, dann kann das unglaublich wehtun und es bleibt einem dann eigentlich nur der Gang zum Zahnarzt. Spritzen, bohren, spülen, absaugen, schleifen, alles Material für einen Albtraum. Oder ich weiß nicht, wer von euch den Zahnarzt liebt, ja, aber ich kenne da nicht so viele von. Aua. Wenn von biologischer Abstammung die Rede ist, dann spricht man ebenfalls von Wurzeln, von familiären Wurzeln, oder? Interessant ist auch, dass wir über die Wurzel allen Übels sprechen. Hast du den Ausdruck schon mal gehört? Die Wurzel allen Übels. Und man kann Wurzeln auch schlagen. Wusstest du das? Wurzeln schlagen. Na, die Bibel kennt das auch schon. Hiob 5, Vers 3. Ich habe selbst beobachtet, sagt er, wie ein solcher nah Wurzeln schlug. Aber plötzlich ging der Ort, an dem er wohnte, zugrunde. Scheinbar ist Wurzeln schlagen, zumindest zu lange, zu viel Wurzeln schlagen, nicht so gut. Und natürlich ist das nur ein Bild. Ja? Ich wüsste jetzt nicht, warum man Wurzeln, also echte Wurzeln nimmt und draufhaut. Wir verwenden diese bildlichen Worte heute, um zum Ausdruck zu bringen, dass jemand herumsteht, oder? Dass jemand sich nicht vom Fleck bewegt, irgendwie inaktiv ist. In der Mathematik kann man auch etwas Interessantes mit Wurzeln machen. Wurzel ziehen. Frag mich ja nicht, wie das geht. So, ja. Und wisst ihr, gerade in der Mathematik gibt es einen anderen Begriff dann für dieses Wort Wurzel. Und das ist folgendes. Radikal. Diese Begriffe sind gegeneinander austauschbar. Du kannst Wurzel sagen oder radikal sagen. Und das ist so, weil der deutsche Begriff Wurzel vom lateinischen Wort radix herkommt. Okay? Das Adjektiv von radikal beschreibt das Bestreben, gesellschaftliche und politische Probleme an der Wurzel zu greifen und von dort aus möglichst umfassend, vollständig und nachhaltig zu lösen. Radikal. Das ist der Begriff, den ich heute Morgen so in meiner Gebetszeit im Sinn hatte und dachte mir und musste einige Zeit darüber nachdenken. Welche Bilder kommen dir in den Sinn, wenn du über radikale Menschen oder über radikale Gruppen in dieser Welt nachdenkst? Denkst du vielleicht an politisch links- oder rechtsextreme Organisationen oder an radikale religiöse Gruppen, die es in der Welt gibt? Hast du vielleicht Bilder von Machthabern vor Augen, vor Diktatoren, von Parteien, von religiösen Anführern? Diese Bezeichnung radikal, wenn wir das verwenden, hat es doch einen negativen Beiklang in unseren Ohren, oder? Radikal verbinden wir oft mit übertrieben, zu sehr irgendwie, ja, und so ins Fanatische rein vielleicht, radikal. Und ich möchte heute Abend mal die Frage stellen, dürfen Christen radikal sein? Und das radikal meine ich im Sinne der Wurzel, ne? Verwurzelt zu sein. Dürfen Christen so fest in ihrem Glauben an Jesus und in dem Wort Gottes verwurzelt sein, dass es für sie keine andere Alternative gibt? Dürfen sie einstehen für eine absolute und universelle Wahrheit, die jedem gilt und von der niemand ausgenommen ist? Schließlich ist der Trend in unserer Gesellschaft doch der, Wahrheit ist Geschmackssache. Das, was du gut findest und was sich gut für dich anfühlt und so für dich anhört, das ist dann eben deine Wahrheit. Und zur Frage der Religion darf einem niemand mehr irgendetwas sagen, weil es eine höchst persönliche Angelegenheit ist. Jeder sollte sich auf die Suche nach seiner ganz individuellen Wahrheit machen, die ihn glücklich macht, die ihn erfüllt. Und wenn man das so macht, dann tritt man ja auch niemandem auf den Fuß. Man muss niemanden konfrontieren. Ist doch auch deutlicher bequemer und so handhaben wir das doch nun mal hier, oder? Ich spreche mal ganz allgemein. Nach meiner Beobachtung ist das Christentum in Deutschland und im Westen alles andere als radikal. Es ist sehr bequem, es ist sehr leise, es ist sehr angepasst geworden. Es springt auf viel zu viele Züge auf, die die Gesellschaft aus dem Bahnhof schickt, ohne sich wirklich an der Wahrheit der Heiligen Schrift zu orientieren. Sie versucht vieles in den Glauben an Jesus zu integrieren und verlässt dabei mehr und mehr ihre eigentlichen Wurzeln. Das Wort, welches dem Apostel Johannes in der Offenbarung über die Gemeinde in Laodicea gesagt wurde, passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut in unsere heutige Zeit, in unser Umfeld hier. Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. In meiner Kinderstundenzeit sangen wir ein Lied, vielleicht inspiriert von dieser Stelle. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Das war der Refrain, okay? Als Kinder haben wir das gesungen. Ja, und ach, im Natürlichen ist es doch so, oder? So eine heiße Suppe ist besser als eine kalte Suppe. Ja? Lauwarm ist auch nicht so gut. Ja, also das gilt aber irgendwie auch für unser geistliches Leben, für unser Leben mit Gott. Gott hat etwas gegen Lauheit. Er möchte, dass wir leidenschaftlich brennend sind für ihn. Und wisst ihr was? Wir sind ja auch alle Kinder unserer Zeit. Wir sitzen alle im selben Boot. Und meine Frage ist, sind wir diesem Zustand ohnmächtig ausgeliefert? Oder können wir etwas dagegen tun, um nicht im Strom der Lauheit zu ertrinken? Hast du je die Bibel gelesen oder Zeugnisse von Menschen gehört, die Unglaubliches mit Gott erlebt haben oder Gott Großes durch sie bewirkt hat? Hast du je Menschen bewundert, die wir vielleicht als stark im Glauben bezeichnen würden? Menschen, die ein lebendiges und frisches Gebetsleben haben, Menschen, die im Wort Gottes verwurzelt sind, ihm von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und ganzer Hingabe dienen, ihn lieben und ihm durch alle Widrigkeiten und Wirrungen des Lebens hindurch treu bleiben? Und kam dir, wenn du über diese Menschen und ihr Leben und das, was sie mit Gott erfahren, nachgedacht hast, je dieses simple Gebet in den Sinn oder über die Lippen: Herr, ich wünschte, ich könnte dir genauso radikal nachfolgen wie ... Herr, ich bewundere diese Menschen für ihren Glauben und dass sie dir die Treue gehalten haben und ihren Weg mit dir gegangen sind oder du eben mit ihnen. Ich wünschte, in meinem Leben könnte ich es genauso handhaben. Könnte ich genauso standhaft sein, könnte ich genauso so eine Nähe zu dir haben, Herr. Wisst ihr, ich persönlich kenne die Momente gut, in denen ich auf meine Nachfolge gesehen und mit mir selbst unzufrieden war. Die Momente, in denen ich meine Nachfolge mit dem Anspruch Jesu an mich abglich und feststellen musste, dass ich zu lau oder vielleicht auch zu bequem geworden bin in meinem Leben. Und dieser Abgleich führte immer wieder zu einer wichtigen Erkenntnis für mich. Und die Erkenntnis lautet: Ich will mich nicht mit halbherziger Nachfolge zufrieden geben, denn Gott tut es auch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es mit deiner Nachfolge aus, wenn wir unser Leben auf den Prüfstand stellen, den Anspruch Jesu dagegen halten? Wie sieht es in unserem Leben da aus? Wisst ihr, der Apostel Petrus, er spricht am Anfang des Galaterbriefs über sein Engagement für das Judentum und er beschreibt es wie folgt. Er schreibt an die Gemeinden in Galatien, an die Christen dort, und er sagt: Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich war so eifrig, so on fire, das war mir so wichtig. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Das waren Feinde in meinen Augen. Für das Judentum habe ich gebrannt und das waren Sektierer. Ich wollte sie beseitigen. So eifrig, so radikal war ich für meinen Glauben. Und wörtlich heißt es hier für den Begriff radikal über die Maßen. Über die Maßen war ich erbost über diese Christen, über ihre Bewegung und das, was sie verkündeten und so weiter. Ich habe sie verfolgt. Und Paulus selbst sieht in den Rückspiegel seines Lebens und erkennt, dass sein Eifer zu groß war, weil er ihn in die falsche Richtung führte. Das erkennt er. Er kritisiert nicht das Radikalsein. Nach seiner Begegnung mit Jesus erfuhr er diese wichtige Kurskorrektur und folgte dann nicht weniger radikal dem auferstandenen Herrn. Was hat Paulus alles bewegt für Gott? Wie viele Gemeinden hat er gegründet? Wie viele Wunder hat er erlebt? Wie viele Schwierigkeiten hat er auch erlebt, durch die ihn Gott hindurchgetragen hat und ihn errettet hat? Er erlebte so eine Kurskorrektur für seinen Eifer, den er hatte. Nun, wie können auch wir eine solche Kurskorrektur bekommen, wenn wir sie denn brauchen? Was entfacht neue Liebe zu Jesus, zu seinem Wort, neues Feuer, neue Leidenschaft und Hingabe für die Wahrheit des Evangeliums in uns? Wie können wir tiefe Wurzeln bekommen und in diesem Sinne radikal für Jesus werden? Wie können wir radikal lieben und radikal dienen? Wie können wir in einem positiven Sinne neu radikal werden für Jesus und seine Botschaft der Rettung? Ich glaube, zwei Schritte, die auch ein geistliches Prinzip in der Bibel sind, können uns da sehr, sehr helfen. Gerade gestern haben wir in meiner Kleingruppe angefangen, Apostelgeschichte Kapitel 3 zu lesen. Und dort lasen wir von Folgendem: Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, steht nach der Heilung eines gelähmten Mannes in der Mitte einer großen Volksmenge im Tempel. Ein Mann wurde geheilt, den alle kannten. Er saß da an der schönen Pforte, er saß da immer. Die frommen Leute, die an ihm vorbeigingen, die wussten, das ist der Mann. Auf einmal steht er. Und nicht nur das, er hüpft herum, er lobt Gott, er preist ihn und sagt: Danke Gott für meine Heilung. Und die Leute sehen ihn und werden fragen: Nanu, ist das nicht der? Ja stimmt, das ist er. Wie kommt es, dass er rumläuft? Die Leute bilden eine riesige Traube um ihn, um Petrus und um Johannes. Und Petrus, er ergreift die Gelegenheit, er ergreift das Wort, um zu den Menschen zu sprechen. Und das ist ein kurzer Auszug von seiner Predigt an diese Menschen, die er für Jesus gewinnen möchte. Apostelgeschichte 3, 22. Schon Mose hat gesagt, die frommen Leute im Tempel haben Mose zutiefst respektiert. Und er greift auf, was dieser für sie wichtige Mann, dieser Prophet, gesagt hat. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurem Volk für euch berufen. Und dann soll etwas geschehen. Auf ihn sollt ihr hören und alles tun, was er euch sagt. Wer ist hier gemeint? Jesus ist hier gemeint. Petrus gibt Gott die Ehre und nennt ihn als Kraft und Urheber für die Heilung. Und er knüpft dann an und will diese Menschen für Gott gewinnen, indem er ihnen einen unglaublich wichtigen Rat gibt. Er sagt ihnen, liebe Leute, wenn ihr diesen Jesus erkennt, wenn ihr versteht, wer er ist, dann ist eine Sache unglaublich wichtig. Ihr solltet hören und ihr solltet tun. Ihr solltet hören, was er sagt, und ihr solltet tun, was er sagt. Ich glaube, ein Grund für die Lauheit in der Christenheit ist, dass wir verlernt haben, zu hören. In einer Welt, wo so viele Stimmen laut werden, haben wir verlernt, vielleicht auch uns zu konzentrieren, auf die Stimmen zu hören, die wirklich wichtig für uns sind. Schwerhörigkeit stellt sich ein. Und wenn hingehört wird, dann hört man gerne nur die Dinge, die einem auch selber gefallen. Nur weil etwas Bestimmtes gesagt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass es genauso bei dem anderen ankommt. Ja, vielleicht kennst du aus der Schule noch Sender-Empfänger-Modell und so. Ne? Auch wenn Mama einem was sagt, ja, man kann das so oder so verstehen. Ist auch manchmal Auslegungssache, wie auch immer. Ne? Und das ist auch überhaupt nicht erstaunlich und auch gar nicht nur ein Problem unserer heutigen Zeit oder so. Bereits Apostel Paulus gab Timotheus einen wichtigen Hinweis diesbezüglich. In Bezug auf das Hören. Und er sagt ihm, denn es wird eine Zeit kommen, dann werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen. Die Wahrheit ist Geschmackssache dann. Ich finde den dann toll, der mir sagt, was ich gerne hören möchte. Die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Das ist überhaupt nichts Neues. Da ist so eine Tendenz da, dass man lieber da zuhört, was einem besser gefällt. Und wenn wir darüber nachdenken, was uns in Bezug auf unseren Glauben neu wachrütteln kann, dann müssen wir zunächst neu lernen, zuzuhören. Und nicht nur das. Mit dem Zuhören beginnt es, aber wir sollten auch lernen, hinzuhören. Zu verstehen, zu begreifen. Auch die Intention dessen, der etwas sagt, vielleicht zu verstehen, zu begreifen. Und das ist die eine Seite der Münze. Und die zweite Seite gehört unbedingt dazu. Auf das Hören muss das Tun unbedingt folgen. Jakobus 2,20, viel zitierter Vers, aber so wichtig. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wenn wir sagen, wir haben einen Glauben in unserem Leben und wir glauben an einen Herrn, der uns erlöst hat und der lebt und der unser Leben auf den Kopf gestellt hat, wie könnte unser Leben dann ohne Taten bleiben, die ihn groß machen und die zu seiner Ehre geschehen? Die aus der Liebe zu ihm und aus der Liebe zu Menschen uns motiviert, Dinge zu tun. Zeig mir doch mal deinen Glauben ohne deine Werke. Eigentlich unmöglich. Es bleibt dann einfach bei einer Behauptung stehen. Du sagst, du glaubst, aber ich kann das nicht verifizieren. Nur wenn du Werke hast, wenn du Liebe hast, wenn du bereit bist zu dienen, zu geben, Menschen die Liebe Jesu in Wort und Tat weiterzugeben, kann ich das sehen, kann ich das annehmen, ist das irgendwie zu spüren und zu greifen. Und wisst ihr, Jesus packt dieses für ihn wichtige Begriffspaar in Bilder, um das den Leuten zu verdeutlichen. Um es zu veranschaulichen und deutlicher zu machen, indem er ein Gleichnis sagt. Das finden wir in Matthäus 7. Da sagt er, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. So wie Pflanzen Wurzeln brauchen, braucht ein Haus ein stabiles Fundament, sodass es stehen bleibt. Jesus sagt, derjenige ist klug, der genau das zusammenbringt, der meine Worte hört und dabei aber nicht stehen bleibt, sondern bereit ist, seine Hände zu gebrauchen, sein Leben einzusetzen, um das auch in die Tat umzusetzen. Und dann sagt er weiter, doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Und natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ich habe noch nie ein Haus gebaut, ja, aber selbst mir ist logisch, du setzt doch nicht ein Haus einfach so auf Sand. Das würde doch keiner machen. Was soll denn dieses Haus dort tragen, das ganze Gewicht, wenn der Sturm kommt oder ein Hochwasser oder was auch immer? Ist doch schwachsinnig. Und Jesus sagt, ja genau, es ist schwachsinnig, wenn ihr hört und es dabei stehen bleibt. Nicht bereit seid zu tun, den zweiten Schritt zu gehen. Ist ihm ganz, ganz wichtig. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass Hören allein nicht ausreicht. Das Tun muss folgen, sonst bringt das Hören nichts. Nun, nach dieser Erkenntnis, lasst uns mal auf ein Wort Jesu in Bezug auf Nachfolge hinhören. Bist du bereit zu hören heute Abend? Ein, zwei Leute, okay, nicht schlecht, okay. Sind bereit. Hört mal hin. Und danach lasst uns den Herrn auch bitten, dass er uns bei der Umsetzung dessen hilft, oder? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und eine große Menschenmenge folgt ihm. Das war überhaupt nichts Unübliches. Sie hatten von ihm gehört, sie verfolgten ihn, sie beratschlagten sich, wo ist Jesus, wir wollen bei ihm sein, wir wollen ihn hören und so weiter und so fort. Das waren Menschen, die mit ihm in ihn gingen. Doch sind sie auch Nachfolger Jesu in dem Sinne, dass sie an ihn als den Mensch gewordenen Sohn Gottes glaubten? Oder liefen sie ihm bloß hinterher, weil der kann ja Brot vermehren, der kann ja Kranke heilen, der kann Dämonen austreiben. Da, meine Güte, da geht was ab, ist ja spannend. Warum gingen diese Menschen ihm hinterher? Aber Jesus hält an einer Stelle an und er dreht sich um und er hat der Menschenmenge etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen über diese Nachfolge, die er sich für uns wünscht. Und er spricht über die Kosten der Nachfolge. Ich habe uns diese drei Verse, um das Ganze mal ein bisschen kompakter zu halten, mal rausgesucht, Lukas 14. Jesus dreht sich um und er spricht zu den Menschen und er spricht auch zu uns: Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. So auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Mit meinen Worten kurz zusammengefasst, was Jesus hier fordert ist, mache Jesus zur Nummer eins in deinem Leben. Trage dein Kreuz, verleugne dich selbst, hänge dich nicht an deinen Besitz. In der Summe fordert Jesus hier nicht weniger als radikale Nachfolge. Er macht deutlich, dass es nicht ausreicht, nur zu ihm zu kommen und ihn zu begleiten. Jesus nachzufolgen ist mit Kosten verbunden, die wir unbedingt für uns mal durchrechnen sollten. Denn er will nicht, dass wir ihm ein bisschen nachfolgen. Ich lebe mein Leben so, wie ich es will, nach meinen Plänen, nach meinen Gedanken. Und Jesus nehme ich da so ein bisschen mit rein. Schadet ja nicht. Bisschen Jesus, bisschen Mohammed, bisschen dies, bisschen das. Passt schon. Nein, 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 das geht nicht mit Jesus. Er will nicht, dass wir ihm ein bisschen nachfolgen. Er will nicht irgendeinen Platz neben anderen Dingen in unserem Leben haben, denn er kann nur König unseres Lebens sein oder er ist nicht in unserem Leben. Jesus ist kein nice to have für schlechte Zeiten. Ist nett, wenn man ihn hat. Nee, nee. Jesus ist nicht Plan B, wenn unser Plan misslingt. Er ist kein Kuschelgott, den wir instrumentalisieren könnten, um einfacher und besser durchs Leben zu kommen. Das verspricht er uns an keiner Stelle in der Bibel. Wir lesen es mit unseren Augen und wir hören es heute mit unseren Ohren. Jesus fordert uns dazu auf, nicht weniger als unser ganzes Leben in seine Nachfolge zu stellen. Und er kann es auch fordern, weil er selbst für uns den höchsten Preis bezahlt hat. Er nahm die Strafe auf sich, die uns hätte treffen müssen. Und was er nun sagt, mein Kind, ich tat es aus Liebe zu dir. Glaube an mich und folge mir nach. Und ich schenke dir das Leben in Fülle. Ein Leben mit mir bereits im Hier und Jetzt, aber auch eine Perspektive, die weit, weit über dieses Leben auf dieser Erde hinausgeht. Ich will, dass du die Ewigkeit bei mir verbringst. Und wenn das Versprechen Gottes es nicht wert ist, dass wir diese Zeit, die uns auf dieser Erde gegeben sind, Jesus radikal nachfolgen, dann weiß ich nicht, was es sonst sein könnte, das uns motiviert, so zu leben. Wir haben es gehört. Wie sieht es aber aus mit unserem Tun, mit der Praxis? Am Mittwochabend und am Sonntagmorgen lässt sich's, glaube ich, sehr, sehr leicht radikal Jesus nachfolgen. Da ist schöner Lobpreis, gute Gemeinschaft, eine Predigt, die man sich anhören kann. Alle sind irgendwie nett, der Kaffee schmeckt, alles super. Aber wie sieht's am Sonntagnachmittag aus, wenn du wieder bei deiner Familie bist? Oder am Montagmorgen auf deiner Arbeit, in deinem Klassenzimmer, bei deinen Kommilitonen? Da wird es herausfordernder, oder? Aber wir sind keine Sonntagschristen. Wir sind Nachfolger Jesu von Montag bis Sonntag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr unseres Lebens und so lange, bis wir den letzten Atemzug tun in diesem Leben. Weil wenn wir die Augen dann öffnen werden, ich weiß, wer mich willkommen heißen wird. Wie sieht es aus mit unserem Tun? Wird unser Leben diesem Anspruch gerecht? Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, das kann er doch nicht fordern. Mein ganzes Leben soll ich ihm geben? Doch, das kann er. Er tat es genauso für dich. Der heilige Gott, der Mensch wurde, der sein Leben, der ein perfektes Leben auf dieser Erde gelebt hat. Er hatte dich und er hatte mich im Sinn, als er im Kreuz hing, da dran genagelt wurde und elendig verblutet und erstickt ist. Tun wir das, was die Bibel uns lehrt? Oder beruhigen wir unser frommes Gewissen durch den sonntäglichen Gottesdienstbesuch, durch das Lesen des Verses des Tages in unserer Bibel-App, durch das Dankesgebet vor dem Essen oder dem Fischaufkleber auf unserem Auto? Ich habe auch so einen Aufkleber auf meinem Auto jetzt. Steht unser ganzes Leben in der radikalen Nachfolge Jesu mit allen Konsequenzen? Auf diese Frage sollten wir, glaube ich, von Zeit zu Zeit eine Antwort für uns finden. Heute Abend möchte ich jeden von uns herausfordern und auch ermutigen, sich dieser wichtigen Frage zu stellen. Denn weißt du, es ist die Aufgabe von uns. Es ist die Aufgabe der Jesus-Nachfolger und der Kirche Jesu, radikal in dieser Welt für die Wahrheit des Evangeliums einzustehen. Wer sonst sollte das tun? Mit dieser Predigt möchte ich uns auffordern und uns ermutigen, Leute, lasst uns neu radikal sein für Jesus. Verwurzelt in seinem Wort, erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Getrieben von der Liebe zu ihm und getrieben von der Liebe zu den Menschen. Nur dann werden wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Nur dann können wir Menschen für Jesus erreichen und auch den Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat, als er kurz vor Himmelfahrt gesagt hat, gehet hin, mache zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir nicht radikal für unseren Gott leben. Wenn er nur ein Beiwerk ist in unserem Leben. Und verstehe mich nicht falsch, diese Predigt soll keine Du-Du-Du-Predigt sein. Ach, wir glauben alle zu wenig, wir beten alle zu wenig. Überhaupt nicht. Aber dennoch glaube ich, dass es diese Momente in unserem Leben braucht, wenn wir nochmal neu mit Gott ehrlich werden und sagen, Gott, wie sieht es eigentlich aus in meinem Leben? Ginge da nicht noch mehr? Könnte ich nicht noch mehr Leidenschaft haben, als ich sie heute habe? Könnte ich nicht noch mehr Liebe haben, als ich sie heute habe? Könnte ich nicht mehr und fröhlicher durchs Leben gehen, als ich es heute tue? Denn du gibst mir doch Grund dafür, Gott. Lass uns nicht halbherzig sein. Lass uns nicht auf dem breiten, sondern auf dem schmalen Weg gehen. Nicht die Bequemlichkeit wählen, sondern die Aufopferung um der Liebe Jesu willen. Ich glaube, heute Abend will Jesus auch unseren Kurs neu korrigieren, so wie er es bei Paulus tat. Da, wo wir es notwendig haben. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Egal, wo du gerade stehst und was du gerade über dich und über dein Glaubensleben, über deine Beziehung zu Jesus denkst, weißt du was? Gott schenkt dir heute Abend einen Neuanfang. Egal wie dein Tag lief, egal wie die letzten Wochen und Monate liefen, egal wie du durch Corona gekommen bist, auch geistlich, heute kannst du sagen, Gott, ich lege dir mein Leben hin, mein ganzes Leben. Ich will dir radikaler nachfolgen als je zuvor, verwurzelt in dir, in deinem Wort. Veränder mein Herz da, wo es das braucht. Du hast heute Abend die Gelegenheit, Buße zu tun, umzukehren. Zu sagen, Gott, heute, ich mache es fest. Erster Mittwoch, November, Ecclesia Göttingen. Herr, mein ganzes Leben, ich lege es dir neu hin. Heute Abend wird Jesus unseren Kurs korrigieren. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, für manche Dinge Buße zu tun. Dann tu das. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, heute Abend neu zu sagen, Gott, ganz neu gebe ich mich dir hin. Gott, bitte schenk mir deine Kraft, erfülle mich, durchdringe mich. Entzünde ein neues Feuer in mir. Da, wo ich lau geworden bin und bequem, bitte vergib mir, Herr. Aber radikal will ich leben für dich in dieser Welt. Gebrauche mich, setze mich zum Segen für andere in dieser Welt. Hilf mir, Licht zu sein, Salz zu sein, einen Unterschied zu machen zu deiner Ehre. Wir werden auch gleich das Abendmahl feiern. Und gerade dieser Anlass ist sehr, sehr geeignet, dass wir uns nochmal neu prüfen. Ich werde uns gleich die Einsetzungsworte lesen. Aber bevor wir zum Abendmahl kommen, lade ich uns ein, einmal einen Moment zu nehmen, wo wir echt still werden vor Gott und unsere Augen mal schließen. Es gibt viel Radikales in dieser Welt, das sehr, sehr zerstörerisch ist. Vieles, was kaputt macht und schlechte Absichten hat. Aber ich will dir eins sagen, wenn wir radikal für Jesus leben, dann ist das das Beste, was wir mit unserem Leben machen können. Denn Gott setzt uns zum Segen für andere. Und wir tragen die beste Botschaft auf der ganzen Welt. Jesus ist gekommen, um Retter zu werden. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Für sie ist Jesus gekommen. Und wir sind seine Hände und Füße in dieser Welt. Und ich will dich einfach einladen. Und wenn du sagst, Pastor Marc, ja, in meinem Herzen ist so eine Leidenschaft. Ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir, radikaler zu werden, in diesem Sinne, wie wir es heute Abend besprochen haben. Dann lade ich dich ein. Ich würde gerne von hier vorne für dich beten und dich segnen. Dann lade ich dich ein. Steh doch mal gerade jetzt an deinem Platz auf. Du musst nichts weiter tun. Du musst nur aufstehen. Aber ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ich würde gern radikaler für Jesus leben. Dankeschön. Herr, du bist gut. Und Herr, du rufst uns auch heute Abend ganz neu zu dir. Herr, wir haben diese Botschaft gehört. Wir haben gehört, wie wichtig es dir ist, dass wir nicht nur Menschen sind, die etwas hören, die viel über dich wissen, die viele Bibelverse zitieren können und viele Predigten rezitieren können, wie auch immer. Du willst, dass wir Menschen werden, die dein Wort hören, es verstehen und es auch tun. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Abend diese Entscheidung getroffen hat für sich. Gott, ich will nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ich will meinen Weg mit dir gehen, dass du jeden Einzelnen segnest. Herr, dass du jeden Einzelnen erfüllst mit der Kraft deines guten Heiligen Geistes. Dass du uns zu Menschen machst, die nicht zurückweichen in dieser Welt, sondern die einstehen für die Wahrheit des Evangeliums. Dass du uns zu Menschen machst, die tief verwurzelt sind in deinem Wort. Es soll in uns leben und uns stark machen, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Herr, ich bete darum, dass du uns die Ohren öffnest, da wo sie verstopft sind. Ich bete darum, dass du uns wirklich diese Schwerhörigkeit wegnimmst. Und dass wir auch nicht sondieren und uns das raussuchen, was uns besser passt, sondern deine Wahrheit, Herr, soll Platz finden in unserem Leben. Denn sie entfaltet Kraft in uns und durch uns in diese Welt. Und Herr, schenk uns Hände, die stark sind und Beine, die stabil sind, sodass wir gehen und anpacken und tun. Dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines lebendigen Wortes sind. Und jeden Einzelnen, der heute Abend diese Entscheidung trifft, Herr, möchte ich segnen damit, dass sie die Frucht sehen werden ihrer Entscheidung von gerade jetzt. Dass ihr Leben in eine ganz neue Phase hineinkommt, der Auswirkung ins Leben von anderen. Dass Segen über Segen fließt, dass überfließend deine Gnade durch das Leben von uns allen im Leben von anderen sichtbar wird. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns neu mit deiner Kraft. Aus unserer Kraft können wir es nicht tun. Herr, wir können nichts tun ohne dich. An dir sind wir dran. Und heute, Herr, legen wir unser Leben vor dir auf den Altar und sagen, nimm es, Herr, es gehört dir, denn du hast uns erlöst. Wir verdanken dir alles. Es gibt nichts, was mein wäre, es gehört alles dir. Alles verdanken wir dir, Herr. In Jesu Namen bete ich. Und wir alle sagen, Amen. Amen. Nehmt gerne nochmal Platz. Das Abendmahl. Vielleicht schaust du auch gerade von zu Hause aus zu, dann will ich mich ganz kurz an dich wenden und dich sagen, hey, wenn du am Abendmahl teilnehmen möchtest, lade ich dich ein, bereite das noch kurz vor, schnapp dir einen Schluck Traubensaft, einen Schluck Wein und ein Stückchen Brot, bereite dich vor. Ich möchte uns die Einsetzungsworte lesen aus dem 1. Korintherbrief. Der Apostel Paulus schreibt hier, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte und brach es und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn du von dir sagen kannst, er ist mein Herr und er ist mein Retter, dann bist du ganz herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und wir haben es gerade gelesen, das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Das Kreuz ist das Symbol dafür. Es ist leer. Jesus hing an so einem Kreuz, daran dürfen wir uns erinnern. Und er hing dort um unserer Schuld willen, damit wir Vergebung haben und in die Freiheit hineinkommen, die Gott für uns hat. Und er wurde ins Grab gelegt und es gab ein Happy End. Er ist auferstanden zu neuem Leben, das unauflöschlich ist und er lebt auch jetzt und heute noch. Er befindet sich zur rechten Fahrt des Vaters im Himmel und er tritt für uns ein im Gebet. Daran dürfen wir uns erinnern heute Abend. Jesus hat es für dich und er hat es für mich getan. Wir haben es nicht verdient. Nicht aus eigenen Taten haben wir uns das verdient, überhaupt nicht. Es war Jesus allein. Für den Himmel wären wir alle ohne Jesus viel zu schlecht. Dessen kannst du dir sicher sein, egal für wie gut du dich hältst. Allein die Tat Jesu hat uns den Weg frei gemacht zum Himmel. Daran dürfen wir uns erinnern. Es ist aber auch ein Abendmahl, das nach vorne weist. Denn die Wahrheit ist, Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und er wird seine Braut, die Gemeinde Jesu, zu sich holen, sagt uns die Bibel. Denn er bereitet vor einen Ort, an dem er in Ewigkeit mit ihr sein möchte. Das ist unsere Hoffnung, Leute. Das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Jesus wird wiederkommen. Und in seiner Welt wird kein Schreien mehr sein, keine Träne wird mehr fließen, kein Schmerz wird mehr sein. Das ist die Wirklichkeit Gottes, die uns erwartet. Und dann ist es auch ein Prüfungsmahl. Prüfe dein Herz. Prüfe die Dinge in deinem Leben. Sei im Gespräch mit deinem Herrn und frag ihn, Gott, ist da etwas? Öffne mir die Augen dafür. Öffne mir die Ohren dafür. Hilf mir, Dinge auszuräumen. Aber ich habe ein Ziel. Ich will mit meinem Leben dich ehren, Gott. Denn ich verdanke dir alles. Ich lade uns ein, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen. Wir werden auch gleich in eine Zeit der Anbetung gehen und des Lobpreises. Aber ich möchte gerne für Brot und Saft danken. Und wenn wir gleich in diese Anbetungszeit gehen, würde ich die Helfer bitten, uns einfach zu unterstützen und das Abendmahl durch die Reihen zu geben. Herr Jesus, nichts haben wir uns verdient. Und nichts könnten wir uns erkaufen mit keiner Währung dieser Welt und mit gar nichts, Herr. Wir haben es nicht einmal verdient und dennoch bist du ans Kreuz gegangen für uns. Dafür danken wir dir. Herr, daran erinnern wir uns heute Abend. Danke, Jesus, dass du dein kostbares Blut vergossen hast, damit wir Leben haben. Danke, dass du keine Abkürzung gewählt hast. Danke, dass du den Weg gegangen bist bis zum Ende und hast dein Leben als vollkommen gerechtes, schuldloses Lamm Gottes hingegeben für uns. Danke, Jesus. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen heute Abend. Und dass dieses Abendmahl uns aber auch zeigt, du wirst wiederkommen. Und so danke ich dir, Herr, für deinen Leib, den du gegeben hast und für das Blut, das du vergossen hast, um unserer Schuld willen. Heute prüfen wir unser Herz und denken an dich, Gott. Und wir ehren dich und preisen dich und wollen dir sagen, Herr, du bist das Kostbarste in unserem Leben und wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen.